NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend. Die Razzia in Büros von Nichtregierungsorganisationen in Ägypten sorgt weltweit für Empörung. Wir berichten. Das Börsenjahr ist zu Ende, ein weiteres Thema dieser Sendung. Die wirtschaftlich beherrschenden Themen dieses Jahres, Schuldenkrise und die Notwendigkeit des Sparens, bleiben uns erhalten. Dazu der Kommentar. In Syrien gehen die Demonstrationen gegen das Assad-Regime weiter. Der Polizistenmord von Augsburg scheint weitgehend aufgeklärt. Und Abschied von Johannes Heesters, der im Alter von 108 Jahren an Heiligabend starb. Auch dazu mehr in der kommenden halben Stunde. Mein Name ist Esther Hartbrich. Einschüchterung von politischen Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen, die sich für Demokratie stark machen, ist typisch für autoritäre und diktatorische Regime. Ihre Kritik, es gehe um illegale Finanzierung aus dem Ausland oder andere Länder unterstützten subversive Arbeit gegen die heimische Regierung, ist nicht neu. In Russland, Weißrussland und anderen früheren Staaten der Sowjetunion mussten NGOs solche Erfahrungen machen und nun in Ägypten. Die Büros von 17 ägyptischen und ausländischen Organisationen, darunter das der CDU-nahestehenden Konrad-Adenauer-Stiftung, wurden durchsucht, Akten und Computer beschlagnahmt. Das hat es selbst unter dem von Ägyptern verhassten langjährigen Präsidenten Mubarak nicht gegeben, der im Februar gestürzt wurde. Demokratie scheint dem regierenden Militärrat offenbar sehr gefährlich. Hans-Michael Ehl berichtet.
Julie Hughes vom National Democratic Institute ist der Schock noch anzumerken. Gestern Nachmittag standen plötzlich Uniformierte in ihrem Büro im Kairoer Stadtteil Dokki und Beamte der ägyptischen Staatsanwaltschaft forderten Einsicht in Unterlagen und Zugang zu den PCs.
This is an organization that works to build democracy in more than 65 countries.
Unsere Organisation hilft in 65 Ländern, Demokratie aufzubauen. Wir arbeiten seit 6 Jahren in Ägypten und wurden 2005 registriert. Seitdem arbeiten wir so transparent wie möglich im Land. Dass das jetzt zu diesem Zeitpunkt passiert, gerade beim Übergang des Landes zur Demokratie, ist wirklich besorgniserregend.
Democratic transition country is concerning.
Dem Institut, das von der US-Regierung mitfinanziert wird und den US-Demokraten nahesteht, erging es wie 16 anderen Nichtregierungsorganisationen, die gestern Ziel einer systematischen Untersuchung wurden. Darunter waren auch die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung und 2 weitere Organisationen aus den USA. Computer und Akten wurden beschlagnahmt, Mitarbeiter wurden in ihren Büros festgehalten und verhört. Offizielle Begründung für die Untersuchung ist der Verdacht auf illegale Finanzierung aus dem Ausland. Schon im Sommer wurde die Finanzierung von einigen Nichtregierungsorganisationen untersucht. Auch damals bekamen vor allem Menschenrechtsorganisationen Besuch von Beamten der Staatsanwaltschaft. Für Heba Morayev von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch sind die Aktionen politisch motiviert. Die Gesetze für Nichtregierungsorganisationen sind sehr scharf und es gab keine Reform, wie zum Beispiel bei den Gewerkschaften und Parteiengesetzen. Das Ziel ist, unabhängige Stimmen zum Schweigen zu bringen und vor allem Menschenrechtsorganisationen, die das Militär und den Machtmissbrauch des Militärs am schärfsten und am beharrlichsten kritisieren. Auch ägyptische Demokratieaktivisten haben die Aktion kritisiert. Es gehe vor allem darum, Kritiker am regierenden obersten Militärrat mundtot zu machen. Menschenrechtsgruppen sprechen von einer Einschüchterungskampagne, die jegliche Opposition als vom Ausland gesteuert diffamieren soll. Erst im November hatte ein Mitglied des obersten Militärrats in einem Fernsehinterview erklärt, Prüfungen von Nichtregierungsorganisationen würden belegen, dass ausländische Mächte hinter den anhaltenden Protesten und der wirtschaftlichen Krise in Ägypten stünden. Diese versteckten Hände, wie der General sie nannte, wollten das Land zerstören.
Hans-Michael Ehl berichtete aus Kairo. Die Razzia bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und anderen Nichtregierungsorganisationen hat weltweit Empörung ausgelöst. Das Büro der UN-Menschenrechtskommissarin in Genf wertete die Aktion als Einschüchterungsversuch. Eine Sprecherin forderte die ägyptische Regierung auf, den Einsatz solcher Maßnahmen zu beenden. In einer gemeinsamen Erklärung verurteilten 28 ägyptische NGO die Razzien scharf. Kritik kam auch von Vertretern der Bundesregierung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Thomas Nils mit Einzelheiten.
Empört über den Vorgang an sich und besorgt wegen seiner möglichen Auswirkungen auf die Demokratisierungsbemühungen in Ägypten insgesamt. So reagierten in Berlin gleich zwei Bundesminister und selbstredend Hans-Gerd Pöttering, der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung, deren Kairoer Büro von über einem Dutzend Beamten geradezu gestürmt wurde. Noch am 22. Dezember habe sich nichts dergleichen abgezeichnet, versicherte Pöttering in einem Radiointerview. An dem Tag war der stellvertretende Büroleiter einer Aufforderung der ägyptischen Staatsanwaltschaft gefolgt und hatte zu mehreren Fragen Rede und Antwort gestanden.
Wir hatten keinerlei Anhaltspunkte, dass so etwas geschehen würde, was gestern geschehen ist, was wir sehr bedauern und nicht nur verurteilen, sondern aufs Schärfste verurteilen.
In Berlin ist dem ins Auswärtige Amt einbestellten ägyptischen Botschafter die große Besorgnis des Bundesaußenministers verdeutlicht worden, sagte Ministeriumssprecher Andreas Peschke.
Ihm wurde mitgeteilt, dass es aus unserer Sicht inakzeptabel ist, dass die Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ägypten in dieser Art und Weise behindert wird. Ihm wurde mitgeteilt, dass es die klare Erwartung von Außenminister Westerwelle gibt, dass diese Behinderung der Arbeit der Stiftung in Ägypten umgehend beendet und aufgehoben wird.
Die Durchsuchungsaktion und die Beschlagnahmung von Computern und zahlreichen Dokumenten habe eine eigene politische Qualität, befand Peschke. Sie entspreche in keiner Weise dem bilateralen Augustabkommen mit präzisen Aussagen zur Transformationspartnerschaft und auch nicht den mit zweistelligen Millionenbeträgen ausgestatteten Hilfsprogrammen des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Betrüblich sei der Vorgang.
Er wirft ein kritisches Schlaglicht auf den Stand der Demokratisierungs- und Transformationspartnerschaft. Bemühungen in Ägypten, zeigt, dass noch eine Menge Arbeit geleistet werden muss, damit die Demokratisierung in Ägypten tatsächlich vorangebracht werden kann.
Die Rückgabe der beschlagnahmten Geräte und Unterlagen wird verlangt, aber auch eine schnelle Aufklärung der Aktion. Für Stiftungschef Pöttering ist sie auch ein Rückschlag für die langjährige Arbeit seiner Leute in Ägypten.
Wir sind in Ägypten als Konrad-Adenauer-Stiftung seit 30 Jahren vertreten und haben dort enge Kontakte mit der Zivilgesellschaft. Und diese Kontakte weiter auszubauen, zu pflegen und weiter zu gestalten, das ist unsere Absicht. Und dazu wollen wir unseren Beitrag leisten. Und bisher war unser Beitrag auch sehr willkommen.
Gleichwohl will man abwarten. Außenamtssprecher Andreas Peschke hat sich jedwede Drohgebärde und erst recht Hinweise auf eine Einstellung der politischen Stiftungsarbeit in Kairo verkniffen.
Wir haben nach wie vor die Absicht, da auch entsprechend finanziell die Transformation zu unterstützen. Allerdings müssen wir sehen, wenn es da politisch Weichenstellungen gibt, die eine weitere Transformation unmöglich machen sollten, dann wird das natürlich nicht ohne Rückwirkungen bleiben können. Aber für diesbezügliche Entscheidungen ist es zum jetzigen Zeitpunkt natürlich viel zu früh.
Sie hörten Thomas Nehls mit den Reaktionen auf die Razzien in Ägypten. Um 14 Uhr war Schluss mit dem Aktienhandel in Frankfurt. Das deutsche Börsenjahr 2011 ist Geschichte. Das Reaktorunglück von Fukushima, die deutsche Energiewende und die Eurokrise bescherten den Aktionären im Schnitt zweistellige Verluste. Der heutige Börsentag endete allerdings mit einem leichten Plus. Jan Plate zieht Bilanz des Börsenjahres.
Es war ein nervenaufreibendes Börsenjahr. Und nicht nur viele Anleger, sondern auch die meisten Händler auf dem Frankfurter Parkett sind froh, dass das Börsenjahr 2011 vorbei ist.
Ja, das war ein Jahr. Es sind viele Sachen eingetreten, womit niemand gerechnet hat.
Natürlich, die dramatischen Bilder von Fukushima bleiben einem da in Erinnerung, die natürlich sich auch aus den Finanzmärkten ausgewirkt haben. Und natürlich auch die Schuldenkrise, die nicht nur Europa, ja auch Amerika betrifft, die hat letztendlich diesem Börsenjahr 2011 den Stempel aufgedrückt.
Der 11. März 2011, der Tag der japanischen Atomkatastrophe. In Deutschland wurde daraufhin die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke gekippt, die Energiewende eingeleitet. Aktien der beiden großen deutschen Energieversorger und Atomkraftbetreiber RWE und E.ON hat das als Jahresbilanz ein Minus von durchschnittlich 35% beschert. Doch selbst alternative Energien, erneuerbare Energien, Unternehmen aus der Solarbranche konnten davon nicht profitieren. Konkurrenz aus China, weniger staatliche Förderung, Überkapazitäten, Preisverfall haben dunkle Wolken aufziehen lassen. Das Berliner Solarunternehmen Solon und das Erlanger Solarunternehmen Solar Millennium mussten Insolvenz anmelden. Selbst die Aktie des deutschen Branchenriesen SolarWorld aus Bonn hat über das Jahr fast 60% eingebüßt. In der Bankenbranche hat die europäische Schuldenkrise Spuren hinterlassen. Sorgen um die Zahlungsfähigkeit europäischer Staaten, die Gläubigerbeteiligung bei Griechenland. Aktien der teilverstaatlichten Commerzbank schrammten nur kurz daran vorbei, zu einem Penny-Stock zu werden, also weniger als einen Euro je Aktie wert zu sein. Und auf dem Parkett herrscht weiter Vorsicht, wie Börsianer Oliver Roth meint.
Der Staat wird einspringen müssen bei der Commerzbank, um ihr nochmal das zweite Leben einzuhauchen, vielleicht sogar das dritte und das vierte Leben einzuhauchen.
Über das Jahr gesehen haben Anteilsscheine der Commerzbank mehr als 70% eingebüßt. Papiere der Deutschen Bank haben 25% nachgegeben. Zu den Gewinnern gehörten Werte aus der Gesundheitsbranche. Anteilsscheine des Pharma- und Chemiekonzerns Merck haben sich um knapp 30% verteuert. Aktien des Medizintechnikkonzerns Fresenius Medical Care und der Mutter Fresenius haben durchschnittlich 15% zugelegt. Die europäische Schuldenkrise, die japanische Atomkatastrophe. Für den deutschen Aktienindex DAX rechnet sich bei einem Schlussstand von 5.898 Punkten ein Jahresminus von 15%. Und für die nächsten Monate ist weiterhin für genug Stoff gesorgt, nicht nur wegen der europäischen Schuldenkrise. Die Deutsche Telekom zum Beispiel ist die amerikanische Sorgenkind T-Mobile USA nicht losgeworden. Wie geht es da weiter? Und die geplante Fusion der deutschen Börse mit der New Yorker Börse steht wegen Bedenken der Wettbewerbshüter auf wackeligen Beinen.
Wie entwickelt sich die Schuldenkrise? Bremsen die Euro-Länder erfolgreich beim weiteren Schuldenmachen? Wird Griechenland es schaffen? Die Unwägbarkeiten der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung, kommentiert Uwe Möller.
Mensch, da haben wir aber Glück. 2012 wird ein gutes Jahr. Saturn wandert nämlich in den Skorpion und begibt sich dann für über 2 Jahre mit Pluto in Rezeption. Kein Wunder, dass Astrologin Susanne aus Eigennahe Markt Piesing ganz aus dem Häuschen ist. Am Banken- und Aktienmarkt werde sich jetzt endlich Ordnung einstellen, meint sie. Die 2,17 Euro pro Minute, die die Beratung bei Susanne kostet, hat sich Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, der alte Fuchs, vermutlich gespart. Trotzdem kommt er zu ganz ähnlichen Ergebnissen. In 12 Monaten sei die Ansteckungsgefahr gebannt, die Eurozone stabilisiert. In der Tat sieht es vordergründig gut aus. 26 von 27 EU-Ländern wollen die Fehler der vergangenen Jahre korrigieren und streben jetzt eine Stabilitätsgemeinschaft an. Deutschland hat derzeit die geringste Arbeitslosigkeit seit fast 20 Jahren und weder Rezession noch Inflation sind in Sicht. Dennoch könnte es für Susanne aus Eigen und Wolfgang aus Berlin noch ein böses Erwachen geben. Denn dass es der EU tatsächlich gelingt, Schuldenbremsen und wirksame Sanktionen bei Verstößen dagegen einzuführen, das ist nicht mehr als ein frommer Wunsch. Und dass die italienische Regierung nach den Sparbeschlüssen jetzt auch noch die viel wichtigeren Strukturveränderungen erfolgreich umsetzt, ebenfalls. Und die dritte, reichlich blauäugige Annahme, dass Griechenland es schafft und in der Eurozone bleibt. Höchstwahrscheinlich deshalb, dass wir 2012 schnell wieder neue Turbulenzen erleben werden, mit unabsehbaren Folgen. Alles ist möglich, nichts ausgeschlossen. Nach wie vor sind wir abhängig von Banken, die nach wie vor zu groß sind, um sie pleite gehen zu lassen und die nach wie vor kräftig spekulieren mit allen Risiken. Im Gegensatz zur Bankenkrise vor 3 Jahren fehlt aber nahezu allen Staaten das Geld für neue Stützungs- oder Konjunkturprogramme. Im Gegenteil, drastisches Sparen über viele Jahre, das ist das Wahlprogramm europaweit. Für die meisten Wähler nicht sehr attraktiv. Die große Frage ist, wie lange sie das mitmachen. Darauf hat auch Susanne aus Eigennahe Markt Piesing keine Antwort. Und auch Wolfgang Schäuble dürfte da mehr auf das Prinzip Hoffnung setzen. Schäuble, der Optimist. Allein das sollte schon skeptisch stimmen.
Optimismus ist für 2012 nicht angebracht, meint Uwe Möller. Sie hörten den Kommentar auf NDR Info und WDR 5. In Syrien hält die staatliche Gewalt gegen Regimegegner an, obwohl sich derzeit eine Beobachtermission der Arabischen Liga im Land befindet. Sie soll die Einhaltung des Friedensplans überwachen, den die Liga mit Syriens Regierung vereinbart hat. Aber Kritiker bemängeln, die Beobachter bekämen nicht alles zu sehen. Und der Chef der Mission, der Sudanese Mustafa al-Dabi, dem selbst Menschenrechtsverletzungen zur Last gelegt werden, steht massiv in der Kritik. Denn in der Rebellenhochburg Homs will er nichts Beängstigendes entdeckt haben. Nach den Freitagsgebeten gingen auch heute wieder viele Syrer gegen das Assad-Regime auf die Straße. Ein Bericht von Uli Leithold.
Ungeachtet aller Kritik, die Anwesenheit arabischer Beobachter verschafft Syriens Protestbewegung neuen Schub. Hunderttausende gingen in der Nordprovinz Idlib, in Homs und sogar Duma, einem Vorort von Damaskus, nach dem Freitagsgebet auf die Straße. Die Opposition hatte aufgerufen, zentrale Plätze zu besetzen, besonders dort, wo Beobachter erwartet wurden. Dabei sei man sich durchaus absehbarer Gewalt bewusst. Die Beobachter könnten daran wohl nichts ändern. Regimegegner Hazem Nahar sieht grundsätzliche Mängel bei ihrem Einsatz. Häufig heißt es, sie recherchierten Fakten. Das genau ist es aber nicht, denn sowas brauchen die Syrer nicht. Die Tatsachen liegen ja auf der Hand, halb Syrien ist Zeuge. Aufgabe der Beobachter ist es, dem Morden ein Ende zu setzen, Gefangene zu befreien und dafür zu sorgen, dass keine Waffen mehr auf den Straßen sind. Die Gewalt hält trotz der Beobachtermission an. Auch heute habe die Armee scharf geschossen, es gebe Tote, berichten Aktivisten. Unbestätigte Berichte sprechen von Nagelbomben, Schockgranaten und Tränengas gegen Demonstranten. Gleichzeitig zeigte das Staatsfernsehen Pro-Assad-Demonstrationen in Damaskus, Aleppo und am Mittelmeer. Deserteure, die seit Monaten gegen reguläre Einheiten kämpfen, haben angeblich ihre Aktionen mit Eintreffen der Beobachter eingestellt. Das behauptet ihr Kommandeur in der Türkei. Allerdings erschien noch diese Woche ein Video der sogenannten Freien Syrischen Armee, das Deserteure beim Überfall auf einen Armeekonvoi zeigt. 4 Soldaten wurden getötet. Die friedliche Opposition bleibt aufgebracht über verharmlosende Kommentare des Chefs der Beobachter. In Homs habe er nichts Verstörendes erkennen können, hatte Mohammed al-Dabi nach wenigen Stunden am Ort befunden. Der sudanesische Geheimdienstoffizier, der Völkermord in der Provinz Darfur leugnet, lässt die Hoffnung der Protestbewegung schwinden. Die mahnt seine Teams, sie sollten klar trennen zwischen Täter und Opfer. Die syrische Revolution sei friedlich. Kritik gibt es auch an der Begleitung der Teams durch syrische Sicherheitsoffiziere. Das schüchtere ein und schrecke ab, mit Beobachtern zu reden. Die Mission sei mit noch nicht mal 150 Mann viel zu klein. Ein Monat für ein Land von 23 Millionen, halb so groß wie Deutschland, teils im Bürgerkrieg, sei zu kurz für die Aufgabe. Zumal Beobachter militärische Einrichtungen nicht betreten dürften. Bürgerrechtler Hazem Nahar hält Korrekturen für unabdingbar. Die Leute der Arabischen Liga müssen von Ermittlern der UNO unterstützt werden. Die kennen sich aus. Jeder, der die Arbeit der arabischen Teams verfolgt, sieht, dass sie keine Erfahrung auf diesem Gebiet haben. Dass die Arabische Liga dem Land Frieden bringt, glaubt kaum ein Syrer. Sie sei aber derzeit der einzige Lichtblick. Wer es wie Witwe Wissam vorgezogen hat, sich im Ausland in Sicherheit zu bringen, wartet dort auf den Sturz Assads. Wir wollen Sicherheit, Frieden und ohne Angst leben. Das Regime lehnen wir ab. Ich spreche für Frauen in Syrien und 1500 Flüchtlingsfamilien hier in Jordanien. Wir sagen Nein zu diesem Regime, selbst wenn es uns Sicherheit garantieren sollte.
Die Lage in Syrien, Informationen von Uli Leithold. Der Polizistenmord von Augsburg scheint aufgeklärt. Ende Oktober war der 41-jährige Polizist Matthias V. nach einer Verfolgungsjagd erschossen, seine Kollegin verletzt worden. Die Tat hatte in ganz Deutschland Bestürzung ausgelöst. Gestern wurden 2 Verdächtige festgenommen. Warum sie verdächtig sind, gab der Leiter der zuständigen Sonderkommission auf einer Pressekonferenz bekannt, Anne-Marie Ruf berichtet.
Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um 2 56 und 58 Jahre alte Brüder. Die Soko Spickel hatte sie schon seit längerem im Visier, erklärte ihr Leiter Klaus Beierl.
Letztlich hat uns dann geholfen, dass 2 Kollegen der Polizeiinspektion 3 in der Tatnacht, circa 25 Minuten nachdem es zum Treffen kam, zwischen den Polizeibeamten und den Tätern, ein Fahrzeug festgestellt hat. Dieses Fahrzeug war auf einen Geschäftsmann zugelassen aus München, der keinerlei polizeiliche Erkenntnisse hatte. Allerdings hat dann die Aktenauswertung ergeben, dass dieser Geschäftsmann wohl seit Jahren diesem jetzt festgenommen das Auto zur Verfügung stellt. Insofern war die Spur schon relativ heiß.
Das Auto des Geschäftsmannes, ein Verwandter der beiden Brüder, führte die Fahnder dann zu den Tatverdächtigen. Bei ihrer Festnahme in Augsburg und in Friedberg wurden auch rund 20 Waffen sichergestellt. Dazu der Leiter der Staatsanwaltschaft Augsburg, Reinhold Nemetz.
Fakt ist, dass die beiden Beschuldigten von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen. Fakt ist, dass sie bis an die Zähne bewaffnet waren und die Nachtzeit nicht unbedingt die ist, in der man sich in einem Naherholungsgebiet herumtreibt. Deswegen gehen wir davon aus, dass ein Überfall geplant war, und zwar in den frühen Morgenstunden.
Die beiden Brüder schweigen sich zu der Tat bislang aus. Doch der Haftrichter erließ Haftbefehl unter anderem wegen Mordes. Der jüngere Bruder hatte 1975 an einer Autobahnraststätte bei Augsburg bereits einmal einen Polizisten erschossen, als er kontrolliert werden sollte. Er war damals 19 Jahre alt und wurde zu zweimal lebenslanger Haft und zusätzlich 8 Jahre verurteilt. Nach 19 Jahren Haft kam er dann im März 2000 frei. Nach einer nochmaligen Verurteilung wegen Ladendiebstahls war er erst im August dieses Jahres erneut aus der Haft entlassen worden. Es habe keine Fehler gegeben, erklärte Justizministerin Beate Merk.
Er ist damals nach Erwachsenenstrafrecht behandelt worden. Das ist, wie die meisten von Ihnen wissen, außerordentlich selten. Man müsste heute wahrscheinlich davon ausgehen, dass das nicht mehr so geschehen würde. Er ist zur Höchststrafe verurteilt worden, zu lebenslänglich verurteilt worden.
Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Täter einen Raubüberfall geplant hatten und dabei von der Funkstreife im Siebentischwald gestört worden waren. Bei der Verfolgung kam es zu den tödlichen Schüssen. Es habe sich um einen Verdeckungsmord gehandelt, erklärte Nemitz. Innenminister Joachim Herrmann sprach der Soko Spickel seine ausdrückliche Anerkennung aus. Die von der Polizei ausgelobte Belohnung von 100.000 Euro wird nicht ausgegeben. Unter den 700 Zeugenhinweisen war keiner, der die Polizei direkt zu den mutmaßlichen Tätern geführt hatte.
Ironie der Geschichte. Der Mann, der wegen seiner gefälschten Wahl ins Präsidentenamt die Orange Revolution in der Ukraine auslöste, Viktor Janukowitsch, ist nun Präsident. Mit seiner Politik versucht er nun, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Julia Timoschenko, eine der Galionsfiguren der Orange Revolution, wurde in einem umstrittenen Prozess politisch kaltgestellt. Der Feiertag zur Erinnerung an die Revolution wurde abgeschafft. Informationen von Christina Nagel.
In aktuellen ukrainischen Geschichtsschulbüchern sucht man die orangefarbene Revolution schon seit längerem vergeblich. Nun hat Präsident Janukowitsch auch noch den nationalen Feiertag zu Ehren des demokratischen Massenprotests abgeschafft. Statt den Tag der Freiheit am 22. November werden die Ukrainer ab dem nächsten Jahr den Tag der orthodoxen Einigkeit und Freiheit begehen. Gedacht werden soll des Zusammenschlusses der ukrainischen und der westukrainischen Volksrepubliken am 22. Januar 1919. Zeitgleich mit Bekanntwerden des Erlasses wurde die Galionsfigur der orangefarbenen Revolution, die ehemalige Premierministerin Timoschenko, aus dem Untersuchungsgefängnis ins Straflager verlegt, wo sie ihre 7-jährige Haftstrafe absitzen soll. Timoschenko wirft dem Präsidenten vor, einen persönlichen Rachefeldzug zu führen. Janukowitsch hatte durch die orangefarbene Revolution 2004 das nach einer manipulierten Wahl sicher geglaubte Präsidentenamt verloren.
Auch in zweiter Instanz gewann die Witwe des Künstlers Josef Beuys. Sie hatte eine Fotoausstellung im Beuys-Museum auf Schloss Meuland am Niederrhein verbieten lassen. Dort waren Fotos einer Aktion gezeigt worden, bei der Beuys aus Margarine eine Fettecke herstellt und mit Schokolade gemalt hatte. Das Oberlandesgericht Düsseldorf urteilte, ohne Zustimmung des Künstlers bzw. seiner Erben dürfen die Fotos nicht gezeigt werden. Einzelheiten von Ludger Katzmierzak.
Es bleibt dabei, das Museum Schloss Meuland darf die Fotos von der Beuys-Performance mit Fettecke aus dem Jahr 1964 nicht ausstellen, zumindest nicht ohne Genehmigung der Witwe des Künstlers. Durch die Aufnahmen sei das Aktionskunstwerk von Beuys mit den Mitteln der Fotografie zwar umgestaltet worden, diese Bearbeitung habe sich jedoch nicht weit genug vom Originalkunstwerk entfernt, heißt es in der Begründung. Insofern sieht das Gericht die Urheberrechte des Künstlers verletzt. Für Bettina Paus, die künstlerische Direktorin des Niederrheinischen Museums, ein Urteil mit gravierenden Folgen.
Das Urteil selbst hat schwerwiegende Konsequenzen. Das bezieht sich zwar hier auf einen konkreten Fall, aber es ist ein Präzedenzfall. Es betrifft auch Ankaufspolitik von Museen. Wir haben diese Fotoserie für das Josef Beuys Archiv angekauft. Wir dürfen sie nicht ausstellen.
Das Urteil wirft viele Fragen auf. Wie verhält es sich mit Fotos von Theaterinszenierungen, von Happenings oder Tanzaufführungen? Ist jedes Foto von einem Kunstwerk automatisch ein Eingriff in das Urheberrecht des Künstlers? Nicht zwingend, erklärte der vorsitzende Richter, denn im vorliegenden Streitfall handle es sich um eine ganze Serie von Bildern und diese insgesamt 18 Fotos seien eben mehr als nur eine Abbildung des eigentlichen Werkes. Sie würden auch Aufschluss über den Ablauf der Performance geben. Die Beuys-Aktion, das Schweigen von Marcel Duchamp wird überbewertet, sei mit dieser Fotoserie einfach vervielfältigt worden, urteilte das Gericht zum Unverständnis von Bettina Paust.
Jetzt mit diesem Urteil wird jedes Museum, jedes Archiv, jede Galerie anfragen, wenn es Fotografien einer künstlerischen Aktion ausstellen will. Wir wissen zwar nicht, ab wann eine Serie ist, aber ja, das Urteil hat diese Konsequenz, dass jeder jetzt quasi vor dem Ausstellen erstmal die Genehmigung bei dem Urheber der Aktion bzw. deren Rechtsnachfolgern einholen muss.
Zwischen dem Museum Schloss Meuland und der Beuys-Witwe tobt seit Jahren ein erbitterter Streit um die Deutungshoheit über das Werk des Klever Kunstschamanen. Wo sie kann, boykottiert Eva Beuys die Arbeit des Museums. Vor ein paar Jahren hat sie gar die Herausgabe von Kunstwerken ihres Mannes gefordert. Diesmal aber treffen ihre Nadelstiche nicht nur die Museumsmacher am Niederrhein, sondern Museen, Galerien, Archive und natürlich Fotografen bundesweit. Es gebe noch reichlich Klärungsbedarf, meint Bettina Paust, die abschließend gerne den Bundesgerichtshof entscheiden lassen würde.
Eine Entscheidung in höchster Ebene wäre angebracht, aber die Entscheidungskompetenz liegt nicht bei mir.
Das Museum ist eine Stiftung und so muss die Direktorin gemeinsam mit der Stifterfamilie van der Grinden und dem Land Nordrhein-Westfalen darüber beraten, ob sie die höchste Instanz anrufen wird. Das letzte Wort in diesem bizarren Rechtsstreit ist vielleicht noch nicht gesprochen.
Ludger Katzmierzak berichtete. Johannes Heesters, der aus Holland stammende Sänger und Schauspieler, wurde heute in München zu Grabe getragen. Im Alter von 108 Jahren war er am Heiligen Abend gestorben. Zur Trauerfeier in der Halle des Nordfriedhofs waren 200 Angehörige, frühere Kollegen und Wegbegleiter eingeladen. Auch Fans, die nicht zu den Gästen gehörten, ließen es sich nicht nehmen, Abschied zu nehmen. Ein Bericht von Andrea Plattner.
Einige hundert Fans und Schaulustige haben am Münchner Nordfriedhof von einer Legende Abschied genommen. Dankeschön, Jopi, steht in den Kondolenzbüchern. Ein Dankeschön an den Künstler, den sie bewundert haben.
Ich habe schöne Filme gesehen von ihm. Oder bei Wetten, dass wird, aber es war schon immer eine Show. Auch im hohen Alter hat er das noch gut gemacht.
Ich habe ihn sehr geschätzt. Haben auch mal singen hören mit 100 Jahren. Er hat Applaus gekriegt, dass das Zelt gebebt hat.
Dass einer so alt wird, das ist natürlich sowieso ein Geschenk Gottes. Und dass man so lange auf der Bühne steht.
Sagt beim Abschied leise Servus, spielte er ein Posaunenquartett am Grab von Johannes Heesters. Ein Bodengrab mit gemauertem Rondell, vor dem die Fans Spalier standen. Heesters hatte es sich vor 15 Jahren selbst ausgesucht. Vor der Beerdigung eine bewegende Trauerfeier in der Aussegnungshalle mit 200 geladenen Gästen, Wegbegleitern und Freunden. Darunter Schauspieler Thomas Fritsch.
Er war etwas ganz Besonderes. Also eine Generation von Schauspielern, die es nicht mehr geben wird. Vielleicht singt er jetzt irgendwo da oben. Ich würde es ihm vom ganzen Herzen wünschen. Und jetzt bin ich aber auch in erster Linie hier, um Simon ein bisschen in den Arm zu nehmen, denn für die ist es am schwersten.
Simone Redl Heesters, die zweite Frau des holländischen Sängers und Schauspielers. Anrührend der Moment, als Heesters Tochter Nicole ein Abschiedsgedicht vorgetragen hat, das mit den Zeilen begann: Es war, als hätte der Himmel die Erde geküsst. Eine Trauerfeier mit Menschen, die den Lebensweg von Johannes Heesters irgendwann einmal gekreuzt haben. Zwei Theaterdirektoren haben an den schillernden Künstler erinnert. Jopi, ein Mann mit Selbstironie, Humor und Lebenslust. Der Starnberger Pfarrer Viktor Schreieck kannte und schätzte Heesters seit den 70er Jahren, hat ihn als Brückenbauer zwischen den Zeiten beschrieben. Besonders beeindruckend für ihn die Einfachheit des Lebensstils, den er gepflegt hat.
Zum Beispiel war er immer authentisch und einfach. Er war kein Gaudi-Bursch, der war kein Sunny-Boy in dem Sinn. Das spielte er. Aber im Grunde seines Wesens war er, glaube ich, ernster, als die Menschen ihn im Film oder auf der Bühne kennengelernt haben.
Von offizieller Seite hat der bayerische Kultusminister Ludwig Spänle das tief empfundene Beileid des Ministerpräsidenten Horst Seehofer und der gesamten bayerischen Staatsregierung ausgesprochen. Der frühere Kultusminister Thomas Goppel hat die Bedeutung gewürdigt, vor allem in seiner Rede betont, Johannes Heesters sei mit den Nazis nicht konform gegangen, er sei für deren Zwecke missbraucht worden. Viele Facetten, die ein Ganzes ergeben. Johannes Heesters, so wie er war und der über sein Leben gesagt hat, es war ein großes Abenteuer.
Schlechtes Wetter in Oberstdorf verzögerte den Beginn der Vier-Schanzentournee der Skispringer. Deshalb können wir über das Ergebnis noch nicht berichten. Das Echo des Tages geht zu Ende, übrigens das letzte dieses Jahres. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und kommen Sie gut ins neue Jahr. Mein Name ist Esther Hartbrich.